So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Dog Talk hier auf dem Gen YouTube Kanal. Freut mich sehr, dass ihr wieder einschaltet. Heute natürlich wieder der liebe Mike zu Gast und es soll um das Thema gehen: Genetik, Training, Stoff, worauf kommt es wirklich an? Mike, ich würde sagen, was sind so deine ersten Worte zu dem Thema? Schieß du mal los, was dir dazu spontan einfällt.
Ja, ich greife noch mal ein ganz kleines Stück zurück. Erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen an alle, die heute wieder einschalten und uns die Treue halten. Eine Sache wollte ich am Anfang mal aufgreifen, und zwar bekomme ich ziemlich viele Nachrichten von euch, gerade bei Instagram, was irgendwie so Rückfragen zu vorangegangenen Podcasts betrifft. Und ich bin auch immer bestrebt, die zu beantworten und gebe mir der größte Mühe, jedem von euch gerecht zu werden. Aber die Fragen sind meistens nicht so konspirativ, so möchte ich es mal ausdrücken, dass man die nicht auch in Kommentaren stellen könnte. Und wenn man die in Kommentaren stellen würde, hätte das, finde ich, den Vorteil, dass wir die Fragen für alle sichtbar beantworten könnten. Zum Teil sind die Fragen auch ziemlich ähnlich. Und es hätte natürlich auch für uns als Podcast-Format einen nicht unerheblichen Vorteil, was die Reichweite angeht, durch sogenanntes Engagement ein paar mehr Klicks zu bekommen, weil unser Format sehr gut kommentiert wird. Und das könnte man ja ein bisschen pushen. Und zwar, indem wir uns Folgendes überlegt haben: unter allen Kommentaren unter diesem Video, die in der ersten Woche abgesetzt werden, nachdem das Video online gegangen ist, verlosen wir einen Gutschein über 250 Euro Warenwert im Shop von vitaminversand24.com. Ihr kennt unsere Gutschein-Gewinnspiele und da geht es meistens so: ihr müsst was bestellen und dann wird ausgelost und der Gewinner kriegt was. Jetzt ist es so, ihr müsst einfach nur was kommentieren. Aber große Bitte, bitte kommentiert nicht: ich möchte einen Gutschein. Das zählt nicht.
Stellt eine Frage an uns.
Kommentiert was Sinnvolles, was idealerweise eine Diskussion in der Kommentarspalte auslöst und damit für viel Engagement sorgt. So, das vorab.
Ja, vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu. Wenn natürlich jetzt richtig gute Kommentare kommen in Form auch von Fragestellungen, können wir auch gerne mal so ein Q&A-Podcast machen, in dem wir wirklich ganz gezielt eure Fragen uns rausgreifen und die auch wirklich beantworten. Das wäre natürlich auch ein Mehrwert für alle. Also da gerne, anstatt uns zuzubombardieren über die Insta-DMs, bei mir sind es inzwischen auch dreistellig am Tag, bei Mike, bei dir wahrscheinlich schon lange, dann können wir das gerne auch mal hier aufgreifen. Und ich denke mal, dass das ein oder andere auch für alle interessant ist.
Genau. Ja. Gut, dann aber jetzt ins Thema. Du hast ja schon aufgenommen, worum es gehen soll. Und ich will eher mal dazu anfangen zu sprechen, was mir dazu einfällt. Also, was mir sofort einfällt, ist, dass dieses Thema ja derzeit in aller Munde ist und zum Teil auch sehr emotional diskutiert wird und im Prinzip ja zwei Fronten aufgemacht worden sind, so seit ein paar Jahren, kann man sagen. Einmal gibt es so Trainings-Hardliner, Verfechter von wissenschaftlich fundierten Trainingsansätzen, die sagen, wenn man das so macht, dann ist das das Beste.
Ja.
Und dann gibt es den krassen Gegensatz dazu, das sind die, vor allem die, die sagen, ich habe das früher so und so gemacht und das hat super funktioniert und schaut mal, so habe ich ausgesehen. Das heißt ja wohl, dass das das beste Training gewesen ist. Und damit könnte man die Diskussion schon beenden, aber so einfach wollen wir es uns heute nicht machen.
Nein.
Denn erstens, es gibt ja auch Personen, die genetisch gesegnet sind und wissenschaftlich fundiert trainieren unter genauester Anleitung. Ein Athlet, der mir da gerade einfällt, ist beispielsweise der Patrick Galinski, der unter der...
Da wollte ich gerade im Raum schweißen, ja. Bestes Beispiel.
Ja, der ist halt noch relativ frisch und nicht großartig vorgeprägt durch Bro-Science im weitesten Sinne und hat dann mit Fabi Huber auch einen super Trainingscoach, der ihm das alles so darlegt, dass das wahrscheinlich einfach auch ohne da viel zu hinterfragen einfach umsetzt und die Bilder, die dann dabei bislang jedenfalls rausgekommen sind, die sind, finde ich, wahnsinnig vielversprechend, was dafür spricht, dass jemand mit einer guten Genetik, der über einen kurzen Zeitraum alles richtig macht, schon ganz große Schritte nach vorn machen kann.
Ja, ich denke, wenn der so weitermacht, dann hat er uns bald eingeholt.
Naja, mal schauen, ob er das schafft. Ja, auf der anderen Seite, was in die genau entgegengesetzte Richtung schlägt, da haben mir in letzter Zeit ein paar Leute Reels von Tim Budesheim geschickt, der tatsächlich gesagt hat, hört auf mit diesem Quatsch mit Reps in Reserve und Ganzkörpertraining oder Oberkörper-Unterkörper-Split, macht einen schönen Fünfer-Split und macht hier ein paar Sätze und bis nichts mehr geht sozusagen. Da wird über das Thema Fatigue und was führt überhaupt zum Muskelaufbau? Ist es denn die Mikroverletzung im Muskel oder vielleicht doch was anderes? Gar nicht so groß nachgedacht und das hat mir schon irgendwie den Anschein vermittelt, dass das auch bloß Clickbait ist und dass das vielleicht sogar besser weiß, aber man weiß es nicht. Es gibt ja noch ein paar mehr, die das voller Inbrunst der Überzeugung vertreten, dass man nicht wissenschaftlich fundiert trainieren müsse, sondern einfach so, wie es Spaß macht.
Ja, also das Ding ist natürlich, was ist wissenschaftlich fundiert? Ich meine, selbst da muss man ja sagen, dass es Studien gibt, die A-Aussagen, Studien gibt, die B-Aussagen. Gerade wenn wir das Training, das Thema Volumen reden, Frequenz reden, kann man natürlich für jede Philosophie kann man sich die passende Studie eigentlich heraussuchen und so argumentieren. Da muss man natürlich immer ein bisschen auch genauer hinschauen, wie ist das Studiendesign, welche Zielgruppe wurde verwendet. Und ich glaube, das Problem, was wir überall haben, ist, und das bringt auch schon auf den Punkt, du kannst in der Studie, ich meine, ich habe selber über jahrelang Trainingsstudien durchgeführt und ich habe jedes Mal das Problem ja auch gehabt, die Genetik ist ja viel entscheidender für das Ergebnis als die Trainingsmethode. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Genetik schon über allem steht. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass jemand, der eine brutal gute Genetik hat, trainieren sollte wie der letzte Müllhaufen. So. Weil ich sag mal, wenn Genetik und Intelligenz zusammenkommen, ich glaube, dann kann es halt ganz groß enden. Und das sind auch wahrscheinlich dann die zusammen mit der richtigen Arbeitsmoral, die am Ende des Tages bei Mr. O vielleicht auch vorne stehen. Ja. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, wer trainiert denn Pull, Push, Full Body und Upper Lower von den Top 10 Mr. Olympians? Ja, das ist die Frage, stelle ich mir natürlich manchmal auch. Aber es ist halt wirklich so, in der Weltspitze ist das Thema Genetik nochmal weitaus relevanter, als ist es bei den Amateuren ist, wo man doch natürlich mit Fleiß und mit Intelligenz doch relativ viel auch schon auch kompensieren kann. Und ich sag jemand, der intelligent vorgeht, genug Zeit investiert und sich halt wirklich bemüht, kann immer auch Leute schlagen, die genetisch so ein Stück weit auch im Vorteil sind. Wenn man natürlich jetzt über die absolute Ausnahmeathleten sprechen. Also ich weiß, ein Kumpel von mir hat früher so die Anfangszeit live mitverfolgt von Dennis James und der gute Kerl hat wahrscheinlich schon, oder hat, so hört man das, so wurde es mir weiter erzählt. Ich habe es jetzt keine Bilder von früher gesehen, aber der muss jetzt wohl ohne Training besser ausgesehen haben als wir beide mit Training und Co. Ne? Und dann siehst du halt auch schon, was Genetik tatsächlich in der Lage ist, auszumachen.
Ja, Dennis James ist allerdings ein gutes Beispiel dafür, dass man pseudo-trainingswissenschaftliche Ansätze gut verkaufen kann, wenn man.
Das gibt Minuspunkte.
Minuspunkte.
Bei NPC hast du jetzt Zuschauerverbot.
Ich glaube, das weiß der Dennis auch. Der hat ja neulich in einem Seminar sogar mal gesagt, er hat das MTUT genannt, das M extra, damit er es vermarkten kann, dass es noch sein Markenkern sozusagen wird. Aber bei allem, was Ermüdung auf die Spitze treibt oder was das Brennen in der Muskulatur aufs möglichst hohe Level bringt, das so jedenfalls mein heutiger Kenntnisstand mit allem, womit man sich da beschäftigen kann, ist man eigentlich auf der falschen Fährte. Und ich meine auch, dass das, wenn man jetzt mal sportwissenschaftliche Ansätze aus anderen Sportarten verfolgt, ähnlich ist.
Ja, also ich sag mal, das ist ein wichtiger Punkt. In keiner anderen Sportart, auch dieses Thema, ich mache halt das, was mir Spaß im Training macht. In keiner anderen Sportart macht man in der Weltspitze das, was einem Spaß macht, sondern das, was zielführend ist. Ja, also da wird es auch wirklich, natürlich ist die Wissenschaft in diesen Sportarten, ich sage jetzt mal College-Sport in den USA oder so, Football, Baseball, Basketball, sind die natürlich weiter, die haben direkt die Zielgruppe, ja, die haben Top-College-Athleten natürlich in den Studien, das heißt, da sind die Studien auch aussagekräftig. Wenn wir jetzt anfangen, von krafttrainings unerfahrenen Beginnern Studienergebnisse auf Bodybuilding-Profis zu übertragen, das kannst du natürlich nicht gut machen, ja, und das, was du sagst, ist eigentlich genau der Punkt. Mechanischer Reiz ist also der wesentliche Trigger für Hypertrophie, das ist relativ offensichtlich, relativ klar auch belegt. Was jetzt mit dem metabolischen Stress ist, da kann man sich zu überstreiten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er komplett irrelevant ist. Ich weiß nicht, kennst du das Okklusionstraining oder auch Katsu-Training?
Geht das in Richtung sarkoplasmatische Hypertrophie?
Ja, also du schnürst praktisch die Muskulatur, die du trainieren möchtest, so ein bisschen die Sauerstoffzufuhr ab. Das ist ein extremer metabolischer Stress. Das macht man zum Beispiel in der Reha, also nach Verletzungen. Ich bin ja ein paar Jahre lang in Augsburg gewesen, an der Universität. Ich habe da auch eine Kooperation dort gehabt mit der Hessing-Park-Klinik. Die haben das mit den FCA-Profis in der Reha gemacht. Und das hat eigentlich die Studienlage auch bestätigt, das funktioniert hervorragend. Und da hast du ja relativ wenig mechanischen Reiz, du hast extrem hohen metabolischen Stress. Also metabolischer Stress führt auch schon zu Hypertrophie, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß. Und wie hoch die Relevanz und die Bedeutung jetzt ist, das würde ich jetzt sogar sagen, ist noch nicht so 100% geklärt. Weil, wie gesagt, du hast jetzt gerade auch die Fraktion, und da zähle ich mich jetzt selber zu, die dazu sagt, der Pump ist eigentlich so ziemlich irrelevant. Es kommt auf die mechanische Last an, es kommt auf Progression im Training an. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass metabolischer Stress total für die Füße wäre. Also das würde ich tatsächlich auch sagen, da wäre ich vorsichtig.
Spannender Punkt. Hast du dazu mehr Informationen, was dieses Abschnürtraining angeht? In welchen Phasen das gemacht wurde? Waren das Reha-Maßnahmen nach Verletzung oder war das...
Das
auch mal initialer Muskelaufbau.
Das war, meine ich, damals, boah, das ist natürlich jetzt wieder bei mir fast 15 Jahre zurück, wo ich mich mit diesen Studien dazu befasst habe an der Universität zu meiner Zeit. Also das kommt ja prima aus dem asiatischen Bereich. Dort wurde das meines Wissens auch so als Trainingsmethode für den Breitensport etc. so auch entwickelt. Wir haben es natürlich in Europa dann abgewandelt, weil man gesehen hat, okay, gerade in Phasen von Verletzungen, wo der Bewegungsapparat noch nicht ausreichend belastbar ist für schweres Gewicht, kann man das natürlich sich zu Nutzen machen und kann dort wieder relativ frühzeitig Trainingsbelastungen setzen, die natürlich zu entsprechenden Beanspruchungen führen und dann wiederum ja Muskelaufbau, Hypertrophie auslösen können. Ja. Und ich hab's immer mal austesten wollen für meine Schwachstelle, die Arme. Da kann man es nicht hervorragend machen. Für Arme und Beine ist es natürlich prädestiniert. Für andere Muskelgruppen ist es ein bisschen im Handling ein bisschen schwieriger. Ich habe es aber dann irgendwann gar nicht erst probiert, weil ich dachte, nee, machst du mal nicht. Jetzt hatte ich wahrscheinlich gerade einen Run und es ging so ein bisschen vorwärts mit meinen Armen. Und vielleicht wäre das nochmal ein Versuch. Vielleicht wäre das mal wirklich so in einen anderen Reiz setzen bei einer Schwachstelle, die sonst nicht, aber ich könnte es jetzt wissenschaftlich nicht erklären, warum es dann funktioniert.
Also ausprobiert habe ich es tatsächlich auch noch nie, aber ich weiß, dass der Holger Guck das eine Zeit lang so propagiert hatte. Und da hatte ich so die Diskussion ein Stück weit verfolgt und die Endmeinung dieser Diskussion war meines Erachtens, dass die Zuwächse immer nur temporärer Natur gewesen sind durch wahrscheinlich übermäßige Nährstoffanlagerungen in diesen Bereichen. Natürlich vielleicht auch durch die Belastung, aber eben auch dadurch, dass man es praktisch abklemmt und damit überflutet, was vielleicht auch dafür spricht, dass man das als Reha-Training für, sagen wir mal, Muskulatur, die durch eine Verletzung nicht lange, also lange Zeit nicht beansprucht worden ist und deshalb jetzt atrophiert ist, ganz gut zurückholen kann, wenn man die einfach dadurch mit Nährstoffen überflutet sozusagen. Das ist ja prinzipiell das ähnliche Konzept das Konzept, was der Milosch macht mit seinen Giant Sets, dass er sagt, er möchte halt möglichst viel, möglichst viel Insulin, Pre-Workout dazu, möglichst viel Nährstoffe in den jetzt trainierten Muskelschleusen durch einen übermäßigen Pump.
Ja.
Das, da war zumindest das Gegenargument bislang immer, dass man auf Zeit gesehen jetzt, wenn man es jetzt über Tage betrachtet und das Training jetzt nicht in so einer hohen Frequenz wiederholt, dass man das nicht messen kann, sondern dass dann letztendlich die Schwellung und das Überangebot an Nährstoffen wieder zurückgeht und damit nicht viel übrig bleibt, was dann auch dieses, deshalb hatte ich das erst in diese Richtung geschoben mit der sarkoplasmatischen Hypertrophie, wenn man halt sagt, ist es überhaupt eine dauerhafte Hypertrophie zu sagen, dass das Sarkoplasma zunimmt.
Das ist natürlich auch ein methodischer Mangel bei den meisten Studien. Da wird da teilweise oftmals auch fettfreie Körpermasse nur bestimmt, vielleicht sogar mit einer bioelektrischen Bilanzanalyse, was natürlich methodisch gesehen absoluter Blödsinn ist. Das heißt, du kannst gar nicht wirklich sagen, was ist da jetzt wirklich passiert. Und was natürlich in der Reha auch ein Phänomen ist, wenn du natürlich auf nach einer Verletzung auf einem sehr niedrigen Leistungsniveau bist, dann ist natürlich die nötige Reizschwelle, um sich zu verbessern, sehr gering. Das heißt, da kann gefühlt, wenn du deinen Arm alleine schon bewegst, schon wahrscheinlich Muskulatur entstehen. Na, wenn du natürlich jetzt schon sehr weit fortgeschritten bist, ist das wahrscheinlich wieder was ganz anderes. Aber da müsste ich mir jetzt auch die Studienlage nochmal anschauen. Wie gesagt, das habe ich jetzt nicht vorbereitet hier für, das war jetzt, das ist jetzt spontan jetzt ergeben im Gespräch. Aber wäre natürlich echt spannend. Aber ich sag mal so, außerhalb der Reha wüsste ich jetzt auch nicht, wer das so noch großartig praktiziert. Ja. Und
also es gab eine Phase, da gab es so ein, zwei Anbieter, die dieses Equipment verkauft haben. Also irgendwelche Bänder, die man zudreht oder zuzieht. Und in dieser Phase sind dann ein paar Studien gehypt worden. Das hatte ich mir zu der Zeit auch mal angeschaut. Aber das war dadurch genau das Fahrwasser, was dann auch der Holger Guck damals beschritten hatte, was mich nicht überzeugt hatte inhaltlich. Und wenn man sich jetzt anschaut, wer die Gegenposition vertritt, also wer sagt, dass mechanische Spannung der Hypertrophietreiber schlechthin ist, die haben sich ja auch so ein Stück weit mit den anderen, also sind ja wesentlich zwei oder insgesamt drei und dann noch zwei übrige Themenbereiche. Einmal das Thema Mikroverletzungen und daraus entstehende Hypertrophie und einmal halt das Thema metabolischer Stress und die haben ziemlich dezidiert dargelegt, warum die der Annahme sind, warum das nicht der Treiber für Hypertrophie sein kann. Aber vielleicht brauchen wir gar nicht so tief in die wissenschaftlichen Verästelungen gehen. Vielleicht sollten wir uns dazu sogar mal einen dritten mit in die Runde holen.
Kann ich aber auch kurz nochmal abkürzen. Also wenn man sich Schönfeld zum Beispiel anschaut, das ist ja so einer der führenden Krafttrainingsforscher auch, der auch sehr viele Meta-Analysen vorgenommen hat. Und da ist es eigentlich auch relativ klar, metabolischer Reiz ist der primäre Trigger. Diese kleinen Verletzungen sind eigentlich komplett zu ignorieren, was jetzt Hypertrophie anbetrifft. Und das dritte, metabolischer Stress, ja, es geht immer wieder das Thema Pump. Also die Conclusion war so in den letzten, was ich so im Kopf habe, die Conclusion war, metabolischer Pump spielt eine Rolle, aber sehr untergeordnet. Und was jetzt genau da passiert, weiß man nicht. Ne? Das ist so jetzt der letzte Stand, den ich im Kopf habe. Kann sein, dass es aktuell wieder was Neues auf den Markt gekommen und dann ist eine Studie gekommen und eine Studie überzeugt mich. Also ich bin da bei sowas inzwischen auch, ich komme ja selber von der Schiene. Ne? Ich habe selber jahrelang, ich war auch Gutachter bei Journals und so weiter. Wenn eine neue Studie rauskommt, beispielsweise die 2019er Studie, ist das ein anderes Thema. Aber da ist ja die Schlussfolgerung, dass Boldenon wahrscheinlich nierentoxisch ist. Da hat man 8 versus 7 Männer verglichen. Ja, und das ist natürlich auch eine Studie mit 15 Probanden. Da muss man halt auch immer sagen, vorsichtig, vielleicht hatten die eine Gruppe einfach eine schlechtere Genetik für die Nebenwirkungen von anabolen Steroiden. Das ist halt so ein bisschen immer auch die Frage, ist es wirklich aussagekräftig? Und wie gesagt, also da wäre ich dann mal vorsichtig, da muss man sich einfach die komplette Studienlage anschauen, Meta-Analysen mit Methoden, die einen hohen methodischen Standard erreichen. Und da ist leider im Bereich Krafttrainings-Interventionsstudien muss man leider sagen, sind die wenigsten Studien zu gebrauchen.
Jetzt ist der Sascha bei mir leider eingefroren. Das ist, denke ich, sowieso ein ganz wesentlicher Punkt beim Thema Wissenschaft. Denn wenn wir sagen, man soll sich oder man könnte sich an wissenschaftlich fundierten Trainingsmethoden orientieren, um das Maximum aus seinem Training rauszuholen, dann spricht man dabei ja schon zwangsläufig immer mit, dass Wissenschaft ein im Fluss befindlicher Prozess ist und nicht der Weisheit letzter Schluss in einem Buch von 1990 oder 2025. Und jeder, der schon ein bisschen länger, jetzt nicht nur im Bodybuilding-Sport, aber insbesondere jetzt im Bodybuilding-Sport, nicht nur trainiert, sondern sich mit dem befasst, was da so propagiert wird. Natürlich ist vieles Bro-Science, also überliefert durch Leute im Studio, die am breitesten sind. Aber auf jeden Fall gab es ja zu jeder Zeit Ansätze, die wohl von der Mehrzahl der Trainierenden für richtig gehalten worden sind. Und so ist es ja jetzt letztlich auch wieder. Denn jetzt habe ich so den Eindruck, gerade in einem bestimmten Lager innerhalb der trainierenden Szene, da verbreitet sich so, dass man die Wissenschaft über alles stellt. Und das gipfelt dann darin, das sehe ich leider auch mehrmals pro Woche, dass Leute, die 70 Kilo wiegen auf 1,80 Meter,
am Kabelturm stundenlang
am Kabelturm bestimmte Rückenübungen durchführen oder letztens auch wieder, was ich auch ständig sehe, irgendwelche Bizeps-Curls ohne jede Muskelspannung und mit einer ganz komischen Körperhaltung, wo aber wahrscheinlich irgendwo dahinter steht, das geht jetzt primär auf den langen Bizepskopf, deshalb ist der Arm jetzt an dieser und jener Stelle. Aber der hat überhaupt keinen Bizeps.
Das ist bei hier sind Curls.
Ja. Einfach nur eine Sehne ohne Muskel. Und da kann man Studiendesign hoch und runter spielen, der würde wahrscheinlich mit irgendwelchen Curls mit einer Hantel viel mehr rausholen und würde erstmal eine gewisse Grundmuskulatur aufbauen. Aber auch was so zum Beispiel das Thema Muskelgefühl angeht, auch wenn wir immer sagen, und das halte ich auch für richtig, dass es darauf letztlich nicht ankommt, sondern wenn man an dem Punkt ist, dass man eine bestimmte Muskelmasse hat, die man kontrahieren kann und auch weiß, in welchem Winkel und mit welchem Abstand und mit welchem Hebelarm man welche Übung wie ausführen muss, um einen bestimmten Muskel zu treffen, dann spielt es nicht mehr so eine große Rolle. Das Thema hatte ich heute auch erst wieder mit Maria, wenn man jetzt beispielsweise eine einbeinige Hip-Thrust ausführt und sich nach oben bewegt und eine Arschbacke kontrahiert und der restliche Körper rausgenommen ist, da ist das Muskelgefühl und der Pump im Hintern gar nicht so wichtig, sondern das kann an der Stelle einfach nur dieser Muskel machen, diese kleine Bewegung. Und wenn man da 200 Kilo bewegt, dann wird da auch was wachsen. Und wenn man beim nächsten Mal 205 Kilo bewegt, dann hat man den Eindruck, da ist auch was gewachsen.
Safe. Die motorischen Einheiten rekrutieren, die muss gefasern und dann wird da was wachsen. Ne?
Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Frage, ob man wissenschaftlich fundiert oder basiert, trainiert oder nicht. Die sollte, denke ich, mit einschließen, dass man auch offen ist für Änderungen der Erkenntnislage. Und
auf jeden Fall.
Da habe ich so den Eindruck, dass einige sich auch ein Stück weit verrannt haben. Da gab es ja so ein paar Protagonisten jetzt eher aus dem englischsprachigen Bereich, die am Ende Curl-Varianten in Bauchlage mit 30 Grad negativem Winkel durchgeführt haben, weil sie der Meinung waren, das ist die optimale Variante. Da kann man es nämlich auch übertreiben.
Man muss auch, glaube ich, immer das Individuum nochmal betrachten. Also ich muss immer so ein bisschen an das Frequenzthema denken, wo man auch teilweise sieht in den Studien, dass es immer so eine kleine Randgruppe gibt, die halt von der hohen Frequenz zum Beispiel schlechter profitiert, ja, oder eher da sogar Rückschritte macht. Warum, weshalb, wieso, vielleicht trainieren sie noch zu intensiv. Wer weiß, es ist ja diese Störvariablen oder diese sonstigen Variablen werden ja meistens gar nicht so gut kontrolliert in den Studien, dass man drauf schließen kann, was der Grund ist. Aber es ist jetzt de facto nicht so, dass jeder, in der Theorie müsste jeder von der höheren Frequenz profitieren, weil die Proteinsynthese, ja, lass es 48, vielleicht ist es noch ein paar Stunden mehr, dann fällt sie ja wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Was du dem nicht gegenüber stellen musst, ist halt das zentrale Nervensystem. Wie lange braucht das, bis es wieder erholt ist? Das kann teilweise auch länger dauern. Wenn du halt 20 Sätze versuchst, ins Versagen zu trainieren, brauchst du vielleicht doch eine Woche. Dann ist der Brustbild vielleicht doch nicht so dumm. Also man muss natürlich immer alles betrachten und auch das Individuum betrachten. Ich bin zum Beispiel ein Fan von, du wahrscheinlich auch, Maschinen und Kabeltürmen, aber ich muss dir sagen, mein scheiß Bizeps, die drehe ich am liebsten mit Kurzhanteln. Da habe ich das Gefühl, da kommt es am ehesten an der Stelle da an, wo es ankommen soll. Ja. Und das mag jetzt bei mir anatomisch irgendwas sein, ich kann es dir nicht sagen, aber in den EMG-Messungen bestätigt das so ein bisschen auch, dass ich auch die Aktivierung auch besser ist tatsächlich bei mir. Deshalb bin ich da auch wieder umgeswitcht. Aber ich sag mal, Kurzhantel Preacher Curl ist ja auch eine Kurzhantel-Variante und das ist sicherlich eine der besten Übungen, die du machen kannst.
Ja. Sicherlich.
Kurze Werbeunterbrechung für alle, die durch zu viel HGH oder zu viele Kohlenhydrate Probleme haben mit ihrem Blutzuckerspiegel. Der Berberin GDL-Komplex kann hier Abhilfe schaffen. Berberin erhöht die Insulinsensitivität und kann den Blutzucker nach unten regulieren. Nebeneffekt sind auch zum Beispiel eine verbesserte Verdauung, Verbesserung des Cholesterinprofils und auch eine Unterstützung sogar beim Fettabbau. Enthalten sind auch zum Beispiel Zimt und Chrom, die hier ebenfalls sehr, sehr wirksam sind. Also wirklich ein sehr, sehr potentes Produkt, preis-leistungsmäßig absolut unschlagbar. Zu jeder Mahlzeit eine Kapsel und ihr werdet den Unterschied feststellen. Macht gerne mal eine Messung vom Blutzuckerspiegel oder von euren Blutzuckerwerten vor und nach der Supplementierung mit diesem Produkt. Gerne auch den HbA1c-Wert, also den Langzeitblutzuckerwert, mal analysieren. Auch dieser wird sich verbessern. Berberin wirkt in Studien ähnlich effektiv wie das Medikament Metformin. Also auf jeden Fall ein Must-Have für alle, die HGH missbrauchen oder auch alle schweren Athleten, die sehr viele Kohlenhydrate in der Off-Season konsumieren müssen. Ich bin mega davon überzeugt. Wie gesagt, probiert es gerne aus. Lasst ein Feedback da und jetzt Spaß im weiteren Video.
Lass uns mal noch das dritte Thema mit in die Waagschale werfen. Wir hatten ja eingeleitet mit Genetik, Training und Stoff. Jetzt ist einer Aussage, die ich immer wieder höre und die du bestimmt auch schon gehört hast und wahrscheinlich entkräften oder bestätigen kannst, da gibt es Personen, die sagen, die Komponente Stoff, also anabole Steroide oder weitergefasst alle PEDs, sind fast losgelöst vom Training zu betrachten und würden für sich genommen schon einen markanten Zuwachs an Muskulatur bewirken, egal wie man trainiert und vielleicht sogar bis zu einem bestimmten Maß, ob man überhaupt trainiert. Was kannst du dazu mal so als Gedankenansatz bringen, den wir dann vielleicht mal ein bisschen vertiefen im gemeinsamen Diskurs.
Ja, also da gab es gerade diese 96er-Studie, diese Testosteron-Studie, die wahrscheinlich so jeder kennt und auch jeder zitiert. Das war ja die erste, da gab es ja noch ein paar Folgeuntersuchungen. Ich will es kurz mal gar nicht so weit ins Detail gehen, aber da wurde ja verschiedene Testosteron-Dosierungen untersucht bis hin zu 600 Milligramm über 20 Wochen. Also Basin et al. Ist das gewesen. Und man hat verschiedene Gruppen gebildet, also nur Stoff, nur Training und alles zusammen und auch eben halt gar nichts von beiden. Und man kann eigentlich schon so ein bisschen heraus sehen, dass halt auch rein mit PEDs, ja, die fettfreie Körpermasse gestiegen ist. Das ist natürlich erstmal auch die Frage, was ist jetzt die fettfreie Körpermasse? Wenn man Testosteron mit 600 Milligramm dosiert, wird wahrscheinlich mehr Glykogen da sein und wahrscheinlich auch mehr Aromatase stattfinden, sprich mehr Östrogen und mehr Wasser, mehr Körperwasser. Dann gab es, glaube ich, 2001 oder was noch später, nochmal eine weitere Studie, die da nochmal nachgeschaut hat. Und ich glaube, das Ding unter dem, dass das Fazit ist letztendlich gewesen auch, dass man sagt, es findet schon auch, und das ist auch logisch, das siehst du auch bei Frauen auf jeden Fall auch, dass ein gewisses Muskelwachstum auch stattfindet ohne dein Training. Ja? Also ist natürlich auch die Frage des Ausgangsniveaus, wenn jemand sehr, sehr schlecht trainiert ist, funktioniert das? Ich habe einen, vielleicht ein lustiges Beispiel aus der Praxis, ich habe einen Klienten gehabt, der ist tatsächlich ein Kollege von dir, kann man sagen, also auch Anwalt, und der ist eigentlich nie so richtig ins Coaching reingekommen, weil er ständig auch, der ist am Anfang irgendwo angestellt und hat so seine 100 plus x Stunden Arbeitswochen, also kam auch nicht wirklich zum Umsetzen Und der hat dann mal irgendwann gesagt, du, ich fange jetzt mit der THT an und ich fühle mich nicht gut. Klar, viel Stress, wenig Schlaf, Testosteronmangel. Und da hat man den Vergleich von schlechtem Testosteronausgangswert und der THT. So, jetzt hat er sich lustigerweise zeitgleich zu Beginn der THT das Bein gebrochen. Also konnte nicht trainieren.
Gar nicht mehr trainiert, ja.
Gar nicht mehr trainiert. Und halt dich fest, der hat deutlich an Körperfett im Oberkörper verloren und hat Muskulatur aufgebaut. Und das ist so das Beispiel, was ich so aus dem eigenen Team, wo ich das wirklich gesehen habe, dass es funktioniert. Aber man muss halt natürlich sagen, sein Ausgangsniveau war halt denkbar schlecht. Wir reden jetzt über 3.000, 4.000 Schritte. Extrem schlechter Stoffwechsel, hat bei 2.000 Kalorien gefühlt zugenommen. Und bei ihm hat eine komplett, eine extrem verbesserte hormonelle Umgebung dazu gesorgt, dass er auf jeden Fall, das hat man in der Form gesehen, deutlicher Muskulatur aufgebaut hat. Das wird jetzt aber bei 9 von 10 oder 99 von 100 da draußen nicht so funktionieren. Das war eine absolute Ausnahmesituation. Aber ich würde es, um es kurz zu fassen, nochmal auf den Punkt bringen, ein gewisses Maß an Muskelwachstum wird auf jeden Fall stattfinden. Man hat ja auch im Alltag, setzt man auch Reize. Wenn du zum Beispiel, ich sag mal, so Dachdecker oder irgendwelche Bauarbeiter oder so, die haben ja körperliche Belastung. Das heißt, die setzen doch ständig kleine Reize. Und das sind ja auch meistens Menschen, die muskulöser aussehen wie jetzt ein normaler Bürokaufmann. Ja. Und wenn das kombiniert wird mit Enhancing, dann wird da wahrscheinlich auch noch ein bisschen was passieren.
Das ist nämlich ein super spannendes Thema, dass diese Studien fallen mir gerade ein im anderen Zusammenhang. Ich hatte mal einen Artikel geschrieben zum Thema TRT und Quality Aging und welche Dosierungen man da so mitunter genommen hat und was da so an Ergebnissen rausgekommen ist. Völlig losgelöst von der Betrachtung Trainingsleistung oder Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit, sondern da geht es eher um Fragen wie Körperfettanteil oder Beweglichkeit im Alter und all diese Dinge, die ja auch damit zu tun haben, was jetzt beispielsweise Körperfett angeht, was der Grundumsatz ist und je höher die Muskelmasse ist, umso höher ist der. Ja. Das waren halt auch alles solche Erkenntnisse, wo man auf den ersten Blick sagen könnte, dann scheint es ja so zu sein, dass die praktisch gar nicht trainieren müssen, aber das stimmt natürlich nicht.
Nee.
Auf den Punkt wollte ich unbedingt nochmal hinaus, denn das hatte ich auch letztens erst wieder mir erzählen lassen.
Ja.
So sinngemäß, wer was nimmt, der kann ja eigentlich machen, was er will. Der kann ja sowieso nur Muskulatur aufbauen.
Nee.
Wenn der jetzt auf 1,80 Meter, 60 Kilo wiegt und noch nie eine Hantel angefasst hat, dann vielleicht eine Weile. Aber wenn wir jetzt von einem Athleten sprechen, also wenn man der Sport macht und auch ansonsten schon alles möglichst optimal betreibt, da ist ja irgendwo auch eine Grenze gesetzt durch Reizsetzung, die auch bei einem anderen hormonellen Umfeld nochmal Wachstum auslöst oder eben nicht.
Ja.
Wenn man da jetzt was drauf gibt, dann wächst es nicht von allein.
Nein. Also allein jetzt auch so ein Beispiel, das ist jetzt wieder so ein bisschen natürlich auch wieder abhängig von Genetik und Co., aber ich werde auch in dieser Saison einige Nettis haben, die 95% der Leute, die was konsumieren, so wie ich es mal bezeichnen, ja, weil das meiste, also ich gehe mal von einer Dunkelziffer aus, 1,5 Millionen PD-User in Deutschland, vielleicht mehr, und der Großteil davon ist ja jetzt kein Wettkampfathlet. Das sind ja Leute, die einfach irgendwas gesehen haben und was sich reinpfeifen. Und ich sag mal, wenn das so krass wirken würde, würden die ja auch besser aussehen wie ganzen Nettis, die sich die bisschen was richtig machen, ja. Und wie gesagt, ich habe davon jetzt inzwischen einige im Team, ich weiß ja, wer im Studio was so ein bisschen was macht, ja. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den Hobbyleuten, die haben keine Chance, ja, weder in der Muskelmasse, in der Form ja schon mal gar nicht. Also es ist nicht das so, dass das Allheilmittel, dass es von alleine in großem Maße wächst. Natürlich wird, lass es wegen mir 2 Kilo Muskulatur sein. Das ist schon möglich, aber es ist auch nicht wahnsinnig viel mehr. Ich habe immer wieder, wenn jemand sich entscheidet, von Natural zu Enhanced zu wechseln, immer wieder diese Schwelle, die ich so sehe, so 10 Kilo Muskulatur, 10 bis 15, wenn man halt relativ vieles richtig macht und auch ein bisschen sich Zeit nimmt, ist eigentlich das, was eigentlich immer drauf liegt. Ja? So, klar, es können auch bei dem einen mal 30 Kilo sein, das sind dann die Leute, die nahe vielleicht eine Profikarte gewinnen oder so, aber diese 10 bis 15 Kilo, die sind auf jeden Fall drin und du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass jemand nur mit Stoff, ohne Training, ohne gescheite Ernährung 10 bis 15 Kilo Muskulatur aufbaut. Never.
Nee. Denke ich auch
keine
nicht.
Chance.
Das ist eben der Unterschied auch, was jetzt das Thema Studiendesign wahrscheinlich angeht, also die Personen, mit denen man diese 96er-Studie zum Beispiel gemacht hat, war da überhaupt dokumentiert, ob die vorher trainiert waren?
Das waren, glaube ich, Krafttrainingsbeginner. Die haben sie tatsächlich, also ich weiß noch, dass die Kalorienzufuhr, die war standardisiert. Das heißt, für jeden gleich, obwohl die komplett unterschiedlich groß und schwer waren. Und das war extrem wenig an Kalorien. Ja. Also ich glaube, da reden wir über deutlich, vielleicht waren es irgendwie 2.000, 2.500. Ich habe mich damals schon gewundert, dass wer kommt auf so eine Idee überhaupt, die Studie so zu konzipieren. Na, also die hatte auf jeden Fall ihre methodischen Mängel, das muss man ganz klar sagen.
Ja, zumal, also wer dann noch das Training begonnen hat im Defizit und nicht unterstützt hat, ja, durfte ja allein aufgrund des schlechten hormonellen Umfelds, was dadurch noch schlechter geworden ist, schlechter abgeschnitten haben, was die
so ist, Zuwächse angeht. Ich wäre auch vorsichtig bei so einer Studie, die jetzt inzwischen fast 30 Jahre alt ist. Ich sag mal, das Methodendesign, die Untersuchungsdesigns damals waren andere wie heute, ja. Also das kannst du nicht mehr vergleichen. Eine Studie von, also wenn du zwei verschiedene Erkenntnisse hast oder zwei verschiedene Ergebnisse hast bei der gleichen Fragestellung, die eine Studie ist aus 96, die andere ist aus 25, ja, 2025, dann würde ich tausendmal eher der von 2025 über den Weg trauen wie der alten. Ja, meistens hat man irgendwelche Variablen nicht mitkontrolliert, wo man heute weiß, dass sie relevant sind, oder hat einfach wirklich einfach schlechte Designs aufgestellt, weil vielleicht auch andere finanzielle Möglichkeiten da waren, weil die Diagnostik noch nicht so weit war. Ja, wir können ja heute in der Diagnostik ganz andere Tools heranziehen wie damals, und das muss man halt auch immer mitbedenken, und dementsprechend muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn jemand kommt. Also ich will ja nicht sagen, dass alles von früher an Erkenntnissen falsch ist, ja. Aber man sollte das eine oder andere vielleicht heute mit einem besseren Untersuchungsdesign nochmal wiederholen. Und dann würden wir vielleicht hier und da überraschende Ergebnisse feststellen.
Ja, das bringt mich zu einem vielleicht letzten Punkt zum Thema Stoff in dem Zusammenhang. Wir haben ja jetzt so ein paar interessante Beispiele gesehen von Athleten, die natural schon wirklich alles erreicht hatten und phänomenal aussahen und dann überlegt haben, doch mal Enhanced Bodybuilding zu betreiben. Und nach meinem Eindruck, also zum Beispiel beim Patrick Teutsch, sind jetzt da nicht die super Sprünge rausgekommen. Er sah massiver aus, was wahrscheinlich durch erhebliche Wassereinlagerungen begründet ist.
Und deutlich ungesünder. Ich habe ihn live gesehen vor ein paar Wochen.
Ja. Aber es war jetzt nicht der Sprung, wo man sich erwartet hatte. Der sah ja natural schon so aus.
Ja.
Wahnsinn, wie der jetzt aussieht. Sondern das halt überhaupt nicht. Da wäre doch ein ziemlich spannender Studienansatz, mal zu überlegen, woran liegt es denn, dass die Natural-Bodybuilding-Szene in den letzten 10 Jahren ungefähr ganz, ganz große Sprünge gemacht hat, was Qualität dann insbesondere bei Wettkampf-Bodybuilding auf der Bühne angeht, was Muskelmasse, was da noch übrig ist an Muskelmasse im Verhältnis zu einem doch extrem niedrigen Körperfettanteil angeht.
Ja.
Da hat ja schon eine grandiose Entwicklung stattgefunden, während in Enhanced Bodybuilding eigentlich der Standard so weitestgehend, jedenfalls auf Spitzenniveau, vergleichbar ist, wie er vor 15 Jahren schon war oder noch weniger, vor 20 Jahren.
Wichtiger Punkt, das sind so zwei Sachen vielleicht kurz dazu. Ich habe jetzt im Herbst, glaube ich, 9 Netties, die starten bei insgesamt 20 Athleten, und ohne jetzt die Enhanced-Fraktion anzugreifen, aber man kann sagen, im Mittel ist die Arbeitsmoral, die Disziplin und diese Akribie von den Netties um einiges besser. Man kann schon sagen, dass man sich dort mehr mit Wissenschaft befasst, mehr mit der Frage, wie muss ich trainieren, wie muss ich essen, wie muss ich regenerieren. Ja, also mehr richtig gemacht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Netties, also ich habe 2017 den ersten GmbF-Wettkampf gesehen, die deutschen Meister damals würden damit heute wahrscheinlich nicht mehr ins Finale kommen. Ja, also auch eine extrem bessere Condition, muss man sagen. Also die sind alle gefühlt, ich war jetzt, glaube ich, vorletztes Jahr zum ersten Mal mit Lukas auf der WNBF, da habe ich gedacht, die wollen mich verarschen. Ja, da war keiner außer Form. Die waren alle von der Condition, wo ich sage, das sind 80% oder stützende Athleten, kommen da nicht ran. Also ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Das Niveau ist da wirklich extrem gut. Ja, die Evo Classic habe ich jetzt wieder gesehen, die Sichtung, heftig. Ja,
habe ich auch gesehen und war beeindruckend. Vor allem, also NHS war beeindruckend, was für eine Größe diese Natural Bodybuilding Szene inzwischen angenommen hat, wie viele Athleten da überhaupt stehen und wie hoch dann die Qualität dieser Athleten ist, die ja jetzt schon lange weg von ihrem Wettkampf schon so aussehen. Das finde ich schon bemerkenswert, und das führt, finde ich, wieder so ein bisschen zurück auf den Ausgangspunkt zu sagen, dass wenn man sich an das hält, was, wie du auch gerade gesagt hast, neuere wissenschaftliche Erkenntnisse hervorgebracht haben zum Thema Trainingsgestaltung, Frequenz, Reps in Reserve, also Fatigue Management im Allgemeinen.
Genau.
Ja. Dass es vielleicht gar nicht so blöd ist, das zu machen, gerade wenn man diesen Hilfsweg oder vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad parallel verlaufenden Pathway der Unterstützung nicht hat. Das wäre natürlich noch interessanter, mal zu schauen, woran es dann liegt, dass diese Athleten, wenn die den Schalter umlegen, und ist ja nicht bei allen so, es gibt ja welche, Urs beispielsweise, die haben den Schalter umgelegt und dann ist noch richtig viel passiert und steht jetzt, können wir vielleicht auch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, Urs wird jetzt in Offenbach in der offenen Bodybuilding-Klasse starten. Und einmal ist Naturalathlet angefangen, wo er auch schon gut aussah, aber hat seitdem noch mal immense Sprünge gemacht.
Ja.
Na, das
vor allem meiner, glaube ich, noch.
Thema Rezeptorendichte oder so.
Das ja, gut.
Das vielleicht mal
Ja, gut, die erarbeitest du dir ja sozusagen auch erstmal durch das Training, ja, über die Jahre. Natürlich regulieren sie sich auch noch ein bisschen hoch mit dem Stoff, ja. Also bei ihm war es ja so, er ist ja schon praktisch, glaube ich, mit dem ersten Cycle in die Prep gestartet und dann direkt hat er die Pro-Card geholt. Ich habe ihn damals 2019 live gesehen und am Anfang, muss ich auch sagen, hat mich diese Sprünge gar nicht so krass beeindruckt. Jetzt so aktuell ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Wenn du jetzt siehst, das ist ein Zeitraum von 6 Jahren, 2019 war es, glaube ich, gewesen damals, ja, fast 5,5 Jahre, wo er die Pro-Card geholt hat, zu jetzt. Also ich habe jetzt mit Paul Buchsbaum vorgestern, glaube ich, geschrieben und er sagte mir, der hat jetzt wirklich in einem Jahr, was waren das, 10, 11, 12 Kilo?
Also mein letzter Stand war, der wird, ja, und also ist jetzt wohl 17 Kilo drüber, aber noch nicht ganz fertig natürlich, aber wird
ja, so
bei schwerer sein
als 118, beim letzten Mal. Ja. 118 Kilo und fast fertig, sagt Paul, ja.
Ja, das ist, also schön.
Das ist schon krass.
Wie schätzt du das ein, weil die Folge ja zeitnah davor rauskommt, wie wird Urs sich in der Open platzieren? Gut, schlecht?
Normalerweise ist er in guter Condition. Und ich sag mal, rein von der Linie, von der Veranlagung, also von der Struktur her wird er ja wahrscheinlich den einen oder anderen auch hinter sich lassen. So, jetzt hast du eine bessere Condition, hast du eine bessere Linie. Und so dünn ist er auch nicht mehr. Ne? Also der wird nicht letzter werden. Der wird sich gut platzieren. Der wird das nicht gewinnen, aber der wird sich gut platzieren. Und
die Frage, ob er dieses Jahr noch eine Olympia-Quali in der offenen gewinnen kann oder nicht, da ist ja wohl die herrschende Meinung wahrscheinlich nicht. Ist ja auch nicht mehr
so schwierig. Schwierig, ja.
Aber andererseits, die Argumente, die dann immer gebracht worden sind, das war ja größtenteils, ja, die Rückenansicht und die Arme sind so schlecht. Hm. Ja gut, aber der musste halt auch die letzten Male immer über 10 Kilo abwerfen, um in seine Mitte zu kommen.
Ja.
Das wird sehr spannend, was da übrig bleibt und wie das dann aussieht. Also
das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du Muskelmasse wegmachst, zum Beispiel wegen Krankheit oder so. Ja, das ist mir jetzt im Frühjahr passiert, da lag ich ja 15 Tage flach. Es geht halt da weg, wo es du dir am wenigsten leisten kannst, bei deinen Schwachstellen. Richtig. Und das ist wahrscheinlich bei Urs auch passiert. Ja, er musste ja immer drücken, ja. Ja, der musste immer drücken, er musste immer das eine oder andere Kilo Muskulatur wegmachen, damit er da überhaupt reingekommen ist, jetzt die letzten ein, zwei Saisons auf jeden Fall. Und das ist wahrscheinlich genau das Phänomen, was du jetzt auch gerade beschreibst. Ja. Hm.
Wobei Urs auch ein Verfechter der Auffassung ist, macht, was ihr wollt, macht euren Brustsplit, wenn ich es recht verstehe. Womit wir wieder beim Thema genetische Veranlagung sind.
Ich hab's dir immer gesagt, also mit mir wäre Urs auch mindestens immer Top 3 bis zur Olympia gewesen. Er hätte da nicht Kieze für gebraucht. Ja. Hm. Das ist einfach, gut, da wird auch die Arbeitsmoral dahinter stehen. Ja. Der wird wahrscheinlich im Training schon noch Gas geben. Das kann ich nicht einschätzen, ich habe noch nie mit ihm trainiert. Aber wie gesagt, Genetik ist da auf jeden Fall da. Und das hat man, glaube ich, relativ früh erkannt. Das hat man in Frankfurt 2019 schon beim ersten Profi-Wettkampf gesehen.
Ja.
Und wenn dann Arbeitsmoral dazukommt und PDs hat er bestimmt mehr wie 500 Milligramm im Tank gehabt. Ja. Ich glaube, weil sowieso hat er, glaube ich, angefangen. Ich kann mich so ein bisschen grob erinnern, der Leo war ja sein erster Coach damals bei der Pro-Card. Und da wurde das ja mal auf den Tisch gelegt und da reden wir über 500 Milligramm Gesamtdosierung und damit ist er Profi geworden, der Klassiker. Und das halte ich auch tatsächlich für realistisch bei einem jemanden, der genetisch gesegnet ist. So.
Ja, was lernen wir daraus? Wir können euch keinen guten Tipp mitgeben, was ihr machen sollt, außer haltet Augen und Ohren offen und lasst euch nicht von dem, der am breitesten aussieht, erzählen, wie es ist. Wenn er euch nicht 100 Leute zeigt, die vorher scheiße aussahen und genau durch sein Konzept genauso aussehen wie er.
Ja, die Tipps holen bei denen, die früher Schwachstellen hatten und sie verbessert haben. Aber vielleicht nochmal abschließend ganz kurz dazu. Ich habe sehr, sehr viele, oder die meisten Klienten, die ich bekomme, kommen ja, weil sie stagnieren, weil sie nicht weiterkommen. Und sehr häufig sehe ich das Problem im Training. Ja? Und die machen alle ihre Fortschritte. Und zwar durch eine aus heutiger Sicht wissenschaftlich durchdachten Trainingsphilosophie. Ne? Das ist keine Theorie, es ist auch gelebte Praxis, es funktioniert. Und da reden wir halt hier über die primären Trigger, mechanische Last und progressives Training.
Ja.
Und Entlastungsmanagement.
Gerade das Thema, also auch was jetzt die Frequenz angeht, muss ich sagen, seit ich mit einer höheren Frequenz trainiere und mit weniger Sätzen, Wiederholungen pro Einheit, habe ich auch nochmal ganz andere Trainingsfortschritte machen können, auch was die Kraftleistung angeht, wenn man progressiv trainiert. Ich habe das vor Ewigkeiten mal gemacht und aufgeschrieben und darüber hatten wir schon mal gesprochen, wenn man natürlich so eine Phase hat, wo man immer durch die Gegend fährt, hat immer andere Geräte zur Verfügung, trainiert mal morgens und mal mitten in der Nacht, ist das nicht mehr so einfach mit der getrackten Progression. Ja. Aber wenn man die Chance dazu hat, und die meisten haben sie ja, die meisten trainieren im selben Fitnessstudio und wahrscheinlich auch zu ungefähr gleichen Zeitfenstern, da ist das möglich und da war es mir auch vor 20 Jahren schon möglich, damit Fortschritte zu machen. Zwischenzeitlich habe ich es mal anders gesehen, auch fehlgeleitet, vielleicht ein Stück weit durch Empfehlungen von Leuten, die einfach besser aussahen und gesagt haben, macht hier den 5er oder 6er Split, macht den Armtag und solche Sachen.
Hm.
Davon bin ich jetzt seit 2019, 20 die Drehe wieder völlig weg und das hat mich schon vorangebracht, denke ich. Und was ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, wenn man mit einer höheren Frequenz trainiert, dadurch natürlich den Split so gestaltet, dass man nicht nur einen Armtag hat, kommt das auch allen entgegen, die zum Beispiel beruflich oder auch familiär bedingt manchmal eine Woche haben, wo sie bloß zweimal zum Sport gehen können.
Ja,
dann ist flexibler. Das abgedeckt, ja.
Ja, genau. Ja.
Ich habe es manchmal so gehandhabt, das hat Danny Hilger das letztens so gesagt, man kann das so machen, die Sätze, wie viel kann man daran festmachen, wie lange man, wie oft man Nächte zwischendurch schläft, bevor man es wieder macht.
Hm.
Das ist eigentlich ein ganz interessanter und simpler Ansatz, den ich unterschreiben könnte. Da könnte ich sagen, wenn ich weiß, ich mache jetzt 3 Tage nichts, dann mache ich mal ein bisschen mehr Volumen, weil ich weiß, ich kann es besser regenerieren. Also es ist, hat schon was für
100%.
Sich, solche Sachen nachzudenken.
Kann ich dir aus der Erfahrung mit hunderten von Klienten bestätigen, 1:1, ist so, ist Fakt.
Ja. Ja.
Gut, dann runden wir ab, oder?
Denke ich,
heute.
Das Thema an der Oberfläche gestriffen, würde ich mal sagen. Man kann ja natürlich auch 10 Stunden sprechen.
Ja.
Mich würde eins interessieren, wenn ihr der Meinung seid, Trainingswissenschaft ist alles Quatsch, alles völlig überbewertet, beschreibt doch mal, wenn ihr jetzt nicht erst 3 Wochen trainiert, wie ihr das so gehandhabt habt und vielleicht auch welche Konsequenzen ihr aus welchen Erkenntnissen in welchen Zeitabschnitten gezogen habt. Und das ist vielleicht auch interessant für andere, die jetzt gerade am Anfang stehen und total verunsichert sind, weil sie jetzt von ihren großen Vorbildern gesagt kriegen, mach das, was immer gemacht worden ist und vielleicht auch ein Stück weit von Leuten, die nicht ganz so aussehen wie die großen Vorbilder, die aber ziemlich fundiert das Gegenteil vertreten, macht's anders.
Ja.
Für die wäre es vielleicht hilfreich, mal einfach ein paar Erfahrungswerte zu sammeln.
Genau, die Learnings so aus den letzten Jahren. Was hat euch vorangebracht? Wo seid ihr vielleicht stagniert? Was habt ihr geändert? Was sind für euch die besten Ansätze? Das wäre natürlich echt eine spannende Geschichte. Ja. Haut es uns gerne rein in die Kommentare.
Ja, ansonsten. Ihr könnt was gewinnen. Ihr natürlich nicht, wenn ihr nichts gewinnen solltet und trotzdem Supplements benötigt, dann kauft ihr die natürlich wie immer bei vitaminverdann24.com mit einem Athletencode. Dann kriegt er mal den besten Preis. Achtet auch drauf, es gibt neuerdings hin und wieder mal einen Flash-Sale. Hm. Die gehen in der Regel nur einen Tag. Da müsst ihr uns beiden auf Instagram folgen oder anderen Athleten, die Stories darüber machen. Und dann kriegt ihr das rechtzeitig mit und könnt
eure Lieblingsprodukte
zum besten Preis kaufen. Aktion, Sascha, los geht's.
Und wir haben noch eine Aktion, und zwar, wenn ihr der Podcast hier erscheint, habt ihr noch 6 Stunden Zeit, 25% mit einem Athletencode eurer Wahl auf alle Fit Forever Produkte, das komplette Sortiment. Das sind mehrere hundert Produkte im Shop. Also es lohnt sich NAC, Mariendistel, Natokinase, Citrusbergamot, Roter Reisextrakt, also alles für Gesundheit, gerade unterstützte Athleten können hier wirklich sich bestens eindecken. Kauf fleißig, Yummy Way kann ich noch empfehlen. Na?
Oder Barista Way. Alle, die beim Protein-Sale verschlafen haben, können jetzt nochmal
zuschlagen.
In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.